Dienstagabend, Kreishaus Hildesheim. 200 interessierte Bürgerinnen und Bürger warten gespannt. Es ist alles angerichtet für das Hatz-Forum mit den drei Landratskandidaten Matthias Brinkmann, Bernd Lünack und Christopher Gedeon. Es soll eine knapp zweistündige Debatte werden, doch Gedeon verlässt nach wenigen Minuten das Podium und den Saal. Er macht der Hatz-Redaktion schwere Vorwürfe und zweifelt eine faire Berichterstattung an. Bei mir im Studio ist jetzt der Hatz-Lokalpolitikchef Rainer Breder. Er hat das Forum am Dienstag zusammen mit unserem Kollegen Thomas Wedig moderiert. Und hier im Studio sitzt auf zu meiner rechten Seite Hatz-Chefredakteur Martin Schipanski. Beide sind gekommen, um die Hintergründe zu diesem Vorgang zu erläutern und das Verhalten von Christopher Gedeon einzuordnen. Mein Name ist Jan Fuhrhoop und das ist Hatz gehört, Thema der Woche mit einem Wahlspezial. Hatz gehört. Rainer, nimm uns doch mal kurz mit in diesen Abend. Ich habe es gesagt, dieser Abend im Kreishaus Hildesheim hier, wo das Hatz-Forum, eines von vielen Foren zur Kommunalwahl stattfinden sollte. Wie war die Stimmung denn so unmittelbar vor Beginn der Veranstaltung und wann war dir klar, dass offensichtlich Christopher Gedeon vorhatte, den Saal zu verlassen?
Also ich bin davon tatsächlich wie alle anderen auch, glaube ich, bis auf ihn habe ich und seine Freunde und sein Entourage überrascht worden. Die Stimmung vorher war schon ein bisschen seltsam, weil wir hatten die Kandidaten gebeten, um kurz nach 6:30 zu kommen. Gedeon kam, glaube ich, als letzter, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat mir die Hand gegeben, wir haben uns kurz begrüßt. Und dann habe ich die drei mit Thomas Wedig zusammen nochmal gebeten, also Herrn Brinkmann, Herrn Lünack und Herrn Gedeon, nach vorne zu kommen, um sie ein bisschen einzuschwören auf das Forum, wie wollen wir das machen, etc. etc. Und da lief Herr Gedeon immer schon weg, hörte gar nicht richtig zu, drehte uns den Rücken teilweise zu. Das ist, glaube ich, Herrn Lünack auch aufgefallen und ich habe dann versucht, ihn wieder einzufangen und dann war es dann auch schnell vorbei, aber die Stimmung war schon ein bisschen komisch. Ich war auch ein bisschen vorgewarnt, muss ich dazu sagen, denn ich wusste ja, dass Martin Schipanski, Chefredakteur, vorher telefoniert hat am Vormittag in einer Sache, zu der wir gleich noch kommen. Mhm. Deshalb war ich schon ein bisschen auf der Hut, möchte ich sagen, aber das mit diesem Abgang endet, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet.
Ja, okay. Wir haben ein Video dieser Szenen von dem Abgang von Christopher Gedeon ja bereits online veröffentlicht und sie folgen jetzt auch direkt im Anschluss an diesen Videopodcast. Unter anderem auf den Kanälen der Hildesheim Allgemein bei YouTube und auch bei Spotify. Rainer, schildert trotzdem mal ganz kurz und knapp, was Gedeon gesagt hat, inhaltlich, also bevor er das Podium verlassen hat.
Also das Forum lief ungefähr 20 Minuten. Wir hatten die erste Vorstellungsrunde. Wir wollten jetzt eigentlich dazu kommen, um die Leute zu fragen, was motiviert sie eigentlich? Ich hatte gerade Matthias Brinkmann gefragt, der hat sich erklärt. Und dann war Gedeon an der Reihe, der von dem Kollegen Wedig befragt worden ist. Und Gedeon fing eigentlich ganz normal an und erwähnte dann, dass, ich lese das jetzt mal ab, weil ich das wichtig finde, auch für den O-Ton, dass Objektivität, Neutralität und Fairness die Grundpfeiler seiner beruflichen Tätigkeit seien. Die wolle er auch in das Amt des Landrats einbringen.
Berufliche Tätigkeit, er ist zurzeit Richter.
Mhm, Amtsrichter in Hildesheim, ne? Und dann sagt er, ich habe verstärkt das Gefühl wahrgenommen, dass die Leute sagen, es ist etwas aus der Bahn geraten und dass das Vertrauen in den Staat und auch ein Teil der Presse erodiert ist. Da wurde ich schon hellhörig, weil ich mich gefragt habe, Moment mal, Teil der Presse. Dann hat er nochmal erklärt, warum er parteilos ist, warum er das wichtig findet und dass er mit vielen Menschen redet. Und plötzlich hat er dann folgenden Satz geäußert. Leider ist mir erst am Samstag bekannt geworden, dass dem Redakteur von der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung, dem das hier anvertraut wurde, der Kollege Knoppig, der das schreiben sollte, dass in der Berichterstattung diffamierende Äußerungen an meine Person im Internet gefallen sind. Das hat er etwas schräg formuliert, ich habe es jetzt wörtlich vorgelesen. Also er meinte, er hätte das Gefühl, der Kollege hätte ihn diffamiert. Ich konnte darüber heute Mittag erst mit dem Chefredakteur der HZ sprechen. Und daneben ist es so, dass einer der Diskussionsteilnehmer, er hat das namentlich nicht gesagt, wen er meint, mir in einer E-Mail angekündigt hat, schriftlich falsch über mich zu berichten, wenn ich mich den Sprechen seinen Wünschen verhalte. Ups. Habe ich da gedacht, das ist ja harter Tobak. Und dann hat er noch hinzugefügt, dass Umstände, die dazu geführt haben, dass ich persönlich den Eindruck gewonnen habe, dass hier in diesem Format die Neutralität, eine faire Diskussion und auch eine objektive Berichterstattung nicht gewährleistet sind. Und deshalb ist er dann gegangen. So hat er das begründet.
Okay. Martin, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt im Podcast, vielleicht bevor wir jetzt konkret zu dem Abend kommen und dem Vorgang, was ist das Ziel der Hatz-Foren jetzt in diesem Kommunalwahlkampf so grundsätzlich? Also was haben die Kandidaten davon, was hat das Publikum davon?
Also erstmal ist es so, dass wir ja ein möglichst breites Publikum erreichen wollen. Ja? Die Veranstaltungen sind kostenlos. Und wir haben aber auch gemerkt, dass der Zuspruch enorm ist. Das heißt, wir scheinen mit dem Format auch richtig zu liegen. Wir haben tatsächlich sehr, sehr viele Nachfragen gehabt, teilweise Überbuchungen der Foren. Wir haben uns ja auch entschieden, einige dann auch noch aufzuzeichnen für diejenigen, die es nicht geschafft haben und die nicht reingekommen sind. Also das ist erstmal das, was uns am Herzen liegt. Natürlich ist das ein Beitrag zur politischen Meinungs- und Willensbildung. Das ist ganz klar. Nur, das funktioniert dann am Ende auch lediglich dadurch, wenn wir eben auch journalistisch herangehen an die ganze Geschichte. Das heißt, dass wir konsequent nachfragen. Also wir möchten nicht, dass dort Wahlprogramme abgespult werden. Dafür gibt es andere Formate, andere Orte, sondern wir möchten das Ganze gerne journalistisch begleiten. Die Kandidaten werden gebrieft im Vorfeld. Das heißt, sie werden von den Moderatoren, den Moderatorinnen in Teamsitzungen oder per Telefon informiert. Und zwar darüber, wie es abläuft, wie das Setting ist.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Die bekommen nicht jede einzelne Frage vorab, aber sie wissen vom Ablauf her, welche Themenblöcke, Schwerpunkte drankommen.
Richtig, genau, Themenblöcke. Und ich glaube auch, alle Kandidaten, alle Kandidatinnen sind ja in den Themen drin. Das heißt, wir möchten halt eben auch konsequent auf den Zahn fühlen. Und dafür reicht es eben auch aus, dass sie die Themenblöcke kennen und nicht die Fragen vorformuliert. Das ist, glaube ich, ganz klar. Und für die Zuschauer und Zuschauerinnen bleibt dann eben auch noch die Möglichkeit, am Ende in diesem seriösen Format eben auch Nachfragen zu stellen, Fragen zu stellen und das, was eben nicht besprochen wurde, auf der Bühne von den Moderatoren und Moderatorinnen eben selbst noch anzusprechen.
Es klang bei dem, was Rainer gerade gesagt hat, schon an. Du hattest vorher schon Kontakt am selben Tag, also auch am Dienstag. Heute ist Mittwoch, Tag dieser Aufzeichnung. Am Dienstagnachmittag, früher Nachmittag war es, Vormittag schon. Am Dienstagvormittag ein Telefonat mit Christopher Gedeon. Mhm. Da war dieses Thema, seine Mutmaßung, die Redaktion könnte eventuell nicht objektiv fair berichten. Dazu hattet ihr ja schon gesprochen. Was war denn konkret Inhalt dieses
Gesprächs? Ja, also es war erstmal so, dass er am Samstag sich per Mail gemeldet hat. Bei mir und bei meinem Stellvertreter Christian Wolters. Ohne jetzt einen konkreten Grund, er müsse uns dringend sprechen. Mein Kollege Christian Wolters hat an dem Wochenende Dienst und er hat mit ihm am Sonntag ein Telefonat geführt. Darüber haben wir, Christian und ich, gesprochen und er hatte mir mitgeteilt, dass es eben dem Christopher Gedeon darum ging, dass er bezweifelt, dass die Neutralität desjenigen, der vom Forum berichtet, gegeben ist, aus Gründen, über die wir schon gesprochen haben und die wir gleich nochmal kommen, wollte aber mit mir nochmal reden und bat darum, dass ich ihn anrufe. Am Montag konnte er nicht, ich sollte ihn am Dienstag anrufen, das habe ich gern getan. Dienstagvormittag haben wir gesprochen. Mhm. Es war ein recht kurzes Gespräch und es war, ich würde sagen, wir haben kontrovers diskutiert über den Fall. Ich habe ihn am Ende konkret gefragt, ob er befürchtet, dass der Autor, den er jetzt dort genannt hat, falsch berichtet über ihn. Und das hat er verneint. Die Befürchtung hat er nicht. Er wollte nur diesen Umstand ansprechen, dass er es nicht gutiert, dass da nach seiner Meinung jetzt die Neutralität an dem Ort fehlt. Und so sind wir aus dem Gespräch dann auch rausgegangen.
Okay, das heißt ganz konkret, um das festzuhalten und runterzubrechen, in diesem Gespräch hat Christopher Gedeon nicht angedeutet oder angekündigt, dass er am Abend das Podium abbrechen würde, beziehungsweise nicht kommen würde, irgendwas in der Richtung.
Keinesfalls.
Okay.
Überhaupt nicht. Ich hatte tatsächlich zumindest es in Betracht gezogen, dass das Gespräch daraus hinauslaufen würde. War es aber absolut nicht.
Okay. Christopher Gedeon hat außerdem auch auf der Bühne beim Hatz-Forum, bevor er den Saal verlassen hat, von einer angeblich im Vorfeld angedrohten Falschberichterstattung durch unsere Redaktion gesprochen. verbunden mit ein bisschen Rätselraten auf unserer Seite zuerst, weil das tatsächlich auch nicht ausgeführt hat. Das kann man im Video ja auch sehen. Ich glaube, im Saal hatten viele wahrscheinlich auch Fragezeichen im Kopf, weil sie nicht wussten, was gemeint ist wirklich. Mutmaßlich, Stand jetzt, gehen wir davon aus, mutmaßlich ging es um E-Mails, die du mal mit ihm ausgetauscht hattest, vor knapp 3 Wochen, glaube ich,
Anfang
ungefähr.
August. Ich glaube, das war die 2. Augustwoche.
Ja, okay. Kannst du knapp zusammenfassen, worum es in diesen Mailverkehr ging, auf den er sich eventuell bezogen haben könnte?
Kurze Vorgeschichte, genau. Ich hatte mit ihm eine Woche vorher mal Kontakt und wir haben vereinbart, dass wir telefonieren wollten eine Woche danach. Und das haben wir dann am Donnerstag gemacht, das war ein Donnerstag. Und ich wollte von ihm eigentlich wissen, warum er auf seinen Wahlplakaten, auf den persönlichen Wahlplakaten, kein CDU-Logo hat, wo er doch von der CDU nominiert worden ist, ob er damit etwaige Nachteile verbindet, etc., wie ihn die CDU unterstützt. Also eigentlich das, was Journalisten machen, die hinterfragen Dinge. Und dann hatte ich ihm am Donnerstag einen Fragenkatalog geschickt, den er bis Freitagabend beantworten sollte. So haben wir uns auch verständigt. Dieser Mailwechsel liegt ja eigentlich auch vor. Insofern ist das auch nachweisbar dokumentiert.
Hm. Vielleicht noch kurz dazu, das ist ja üblich, wenn wir Anfragen rausschicken von der Redaktion, dann gibt man immer eine Frist einfach, die angemessen ist für je nach Umfang der Fragen und Komplexität. Das heißt, da stand ganz normal drin, die und die Fragen konkret bitte antworten bis dann und dann.
Genau. Ich hatte ursprünglich gehofft, das muss ich vielleicht noch ausführen, dass man das telefonisch macht. Weil Tatsache ist, du hast es gerade erwähnt, in unserem Beruf, die meisten Leute können auch telefonisch antworten. Die Fragen waren jetzt auch nicht überfordernd. Die habe ich ja gerade geschildert. Das müsst ihr eigentlich wissen. Das sind Fragen, die tatsächlich ihm gegenwärtig sein müssten. Insofern war ich schon überrascht, dass er das schriftlich haben wollte. Dann kam am Freitagabend aber nichts. Dann habe ich ihn nochmal angeschrieben. Ja, er hätte es leider nicht, sein Team habe es leider nicht geschafft, die Fragen zu beantworten. Ich glaube, wir haben dann bis Freitagnacht um 24 Uhr die letzte Mail, glaube ich, dokumentiert, wo er noch sich wunderte, dass ich noch so lange arbeite. Ja, tatsächlich hatte spätestens, ich habe lange gearbeitet. Und habe ihm dann nochmal gesagt, der Gideon, aber bis Samstag um 11:30 könnte er sich noch äußern, weil die ersten Antworten, die von ihm kamen, die waren so ausweichend, die haben die Fragen nicht beantwortet. Und dann habe ich geschrieben, wenn er bis dahin sich auf die Fragen nicht bezieht oder die Antworten nicht liefert, dann müssten wir schreiben müssen, dass er eben den Antworten ausweicht oder auf die Fragen nicht reagiert. Dann schrieb er mir noch zurück, das sei ja meine journalistische Verantwortung, wie ich das so schriebe, aber er hätte ja geantwortet. Ich habe dann geschrieben, ja, aber die Antworten passen nicht und er könnte aber bis Samstag 12 Uhr oder 11:30 noch antworten. Da hat er dann kam eine Antwort, dann kam eine Antwort und die habe ich dann auch tatsächlich verwendet.
Okay.
Also insofern.
Mit die Antworten passen nicht, nur um das einzuordnen, du meinst damit, die passen nicht auf die Fragen,
genau.
Weil er allgemein
genau.
geantwortet hat, aber genau. nicht auf deine konkreten Fragen.
Also die Frage war ja unter anderem, warum hat er das Logo nicht verwendet und die Frage ist bis heute nicht beantwortet.
Okay.
Und ich fand es relativ wichtig und deshalb lag mir die auch so am Herzen.
Weil, genau, um das vielleicht nochmal kurz zu erwähnen, haben wir, glaube ich, schon erwähnt und in der bisherigen Berichterstattung immer, Christopher Gideon selbst ist parteilos, wird aber offiziell unterstützt von der CDU. Also die CDU hat beschlossen vor dem Wahlkampf, ja, das ist der Kandidat, für den wir einstehen.
Das Thema ist deshalb wichtig, weil die Kandidatin vor 5 Jahren ebenfalls nicht in der CDU war, Frau Wissmann damals, die heutige Vertreterin von Lünnack, aber eben auch mit dem Logo geworben hat. Deshalb, und da war es ein Riesentheater in der CDU, dass sie nicht in der CDU ist. Und natürlich war das jetzt auch wieder ein Gesprächsthema. Warum hat er das Logo nicht drauf? Darum ging es eigentlich. Es ging einfach um ganz normale, alltägliche journalistische Arbeit.
Zum Begriff der Neutralität, den Christopher Gideon ja auch einführt, was heißt journalistische Neutralität für euch oder für dich, Martin, in der Arbeit allgemein und jetzt besonders im Wahlkampf? Und vielleicht auch kurz noch zur Einordnung, der Like oder das zustimmende Herzsymbol auf Instagram unter einem Post des Bündnisses gegen Rechts, Leine Bergland, diesen Like, den unser Kollege Sebastian Knopp hier gesetzt hat, woran Herr Gideon sich gestoßen hat. Wenn du das einordnest, ist das, passt das zusammen mit journalistischer Neutralität jetzt im Wahlkampf? Wie siehst du das als Chefredakteur?
Also erstmal ist es so, dass diese Initiative, also das Bündnis gegen Rechts, Leine Bergland, tatsächlich einen sehr umfangreichen Post abgesetzt hat, der sich damit beschäftigt, dass sich Christopher Gideon bisher nicht dazu geäußert hat, wie er damit umgeht, dass die AfD eine Wahlempfehlung für ihn abgegeben hat. Findet er es gut? Findet er es schlecht? Lehnt er das ab? Was ist mit der Brandmauer? Er äußert sich dazu einfach nicht.
Also er hat tatsächlich, wir haben da ja berichtet, er hat dann auch da eine ausweichende Antwort gegeben. Also wir haben das Er hat letztlich sinngemäß gesagt, er hat sich das nicht ausgesucht, es gäbe keine Absprachen und das sei ja klar, dass die ganzen Parteien jetzt guckten, wer zu ihnen passe und so und das ist das, was er dazu gesagt hat. Also er hat sich tatsächlich nicht kritisch dazu geäußert.
Ja. Der Kollege hat diesen Beitrag gelesen und er hat ihn von seinem privaten Account geliked. Das ist der Vorgang. Dazu muss ich sagen, ich finde es unklug, da haben wir auch drüber gesprochen. Ich glaube schon, dass man gerade in einer Wahlkampfphase sich da einfach zurückhalten muss bei der Geschichte. Ich verstehe, und das ist ganz klar, das gilt, glaube ich, für jeden, für jede Person, dass man eine eigene Meinung haben darf, dass man auch eine eigene Meinung äußern darf öffentlich. Ich glaube, das steht außer Frage. Aber ich glaube auch, dass es in diesem Fall natürlich für Außenstehende schwer zu verstehen ist. Und wir wollen natürlich den Eindruck vermeiden, dass wir in irgendeine Richtung tendieren. Insofern ist das sicherlich nicht der schlauste Weg gewesen. Da werden wir intern auch noch drüber sprechen. Klar ist aber auch, dass man darauf jetzt nicht ableiten darf, dass jeder in einer Redaktion machen kann, was er will. Das heißt, ich sage mal, kein Text gehört einem Autor oder einer Autorin alleine. Bei uns wird alles gegengelesen, teilweise mehrfach gegengelesen. Ich weiß selber, Rainer, ihr wisst es beide, fast kein Text wird publiziert, so wie in der Autor die Autorin geschrieben hat. Es wird immer was verändert, was verbessert. Manche Sachen werden rausgestrichen, eingefügt. Wir diskutieren teilweise über Passagen. Manche Texte erscheinen gar nicht. Also die Redaktion ist ein Regulativ. Das haben wir, glaube ich, nie dabei vergessen. Das nochmal zu dem Umstand, was die Neutralität anbelangt. Vielleicht auch da nochmal eine Begriffserklärung. Manche benutzen ja auch Objektivität, Synonym dafür. Eine reine Objektivität gibt es meines Erachtens sowieso nicht. Aber eine Neutralität, die kann man bewusst einsetzen. Ja, und ich glaube, das gehört auch zu der Arbeit eines Journalisten und einer Journalistin dazu. Also man kann das lernen, man kann sich das aneignen. Und ich erwarte auch, dass eine Neutralität eingesetzt wird in der täglichen Arbeit. Aber wie gesagt, das ist ein bewusstes Handeln der Person, keine Frage.
Ich würde ganz kurz nochmal zur angedrohten Falschberichterstattung zurück, wenn mir das wichtig ist. Das war ja damals erledigt. Es gab eine Veröffentlichung, ich glaube, am 9. August. Wir haben jetzt den 2. September, das Forum am 1. September. Es gab keine Beanstandung von Herrn Gehring an dem Text, der erschienen ist. Es gab keinen Hinweis darauf, dass er damit nicht einverstanden ist. Und jetzt holt er im Forum, im Kontext der Geschichte, die wir gerade besprochen haben mit dem Like, holt er plötzlich einen zweiten Vorgang aus der Tasche, den ich, obwohl ich vielleicht beim sofortigen Nachdenken vielleicht drauf gekommen wäre, das könnte ja sein, das war für mich ganz weit weg, weil es 5 Wochen her ist oder 4,5, weil es nicht beanstandet worden ist. Mhm. Und das hat mich wirklich befremdet und ich finde, da müssen wir uns auch nicht verstecken, da gehe ich jetzt auch als Autor in die Offensive. Ich finde es tatsächlich, wenn er wirklich uns meint, mich meint, was ja bis heute nicht klar ist, nicht lauter, dass er das ohne Ross und Reiter zu nennen, einfach in so einer Diskussion nennt als Jurist und dann sich vom Acker macht. Das ist für mich einfach nicht in Ordnung. Also gerade er als Richter, als Jurist, müsste doch wissen, dass man so eine Beschuldigung auch noch quasi unkonkret nicht äußern sollte. Das ist für mich als Journalist auch völlig, sowas habe ich noch nicht erlebt und das hat mich wirklich umgehauen. Wir gehen ja jetzt in die Offensive, wir überlegen, was könnte es denn gewesen sein und wir vermuten jetzt, das war's vielleicht. Herr Gehring ist ja angefragt worden von uns heute.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Martin, wir haben ja heute, also Mittwoch, Tag nach dem Forum und dem Abgang von Christopher Gehring aus dem Forum, haben wir versucht nachzufragen, ne, um Detail zu klären. Also was genau meinten Sie denn damit eigentlich mit der Falschberichterstattung? Und nochmal eine Stellungnahme im Nachgang. Hätte ja auch sein können, theoretisch, er hat sacken lassen über Nacht und man kann mit ihm nochmal drüber sprechen und bewertet das anders, sagt vielleicht, keine Ahnung, kann man das Forum nachholen? Ich habe es mir anders überlegt, ich will doch noch, war unklug oder was? Oder er sagt so, nee, war komplett richtig so, aber wir haben heute gar keine Stellungnahme dazu bekommen.
Nein, und natürlich gehört zur journalistischen Sorgfaltspflicht dazu, auch immer wieder nachzufragen, den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich zu äußern, was wir auch immer tun, das versteht sich von selbst. Aber da hat sich die Situation eben ein bisschen verändert. Wir haben heute eine Mail gekriegt, wohl von Christopher Gehring unterschrieben, also vom CDU-Kreisvorsitzenden Justus Lüder, indem sie uns mitteilen, dass sie bis auf Weiteres keine Einzelfragen mehr beantworten wollen. Das ist der Stand der Dinge. Das haben wir zu respektieren. wird uns das aber nicht für die weitere Berichterstattung in irgendeiner Weise beeinflussen. Das heißt, auch für Christopher Gedeon, sofern er, wie gesagt, uns da nicht einen Riegel vorschiebt, kriegt von uns weiterhin eine faire Behandlung.
Riegel vorschiebt im Sinne von,
so wie es
er jetzt, möchte nicht mit uns reden.
Genau, so wie es jetzt, jetzt gerade aussieht auch. Ja, da, wie gesagt, das haben wir zu respektieren. Aber letztendlich, wie gesagt, ist es auch nicht unser Ansinnen, da irgendwie weiter Öl ins Feuer zu gießen.
Okay, das heißt, das nimmt praktisch meine letzte Abschlussfrage an euch beide schon vorweg. Wie geht die Redaktion jetzt weiter damit um? Noch ist Wahlkampf, am 13. September ist die Wahl. Ist ja nicht ausgeschlossen, dass Christopher Gedeon mindestens in die Stichwahl kommt oder vielleicht sogar neuer Landrat wird. Dann muss man das ja neu bewerten. Stand, wie es jetzt ist, so kann es ja eigentlich nicht weitergehen. Redaktion, du als Mitpolitikverantwortlicher, du als Chefredakteur. Das heißt, was passiert in den nächsten Tagen und nach der Wahl?
Was viele Leute, glaube ich, sich nicht vorstellen können und nicht verstehen, was für uns aber auch eine Binse ist, wir machen das professionell. Es geht bei mir nicht, bei uns allen nicht, um persönliche Empfindungen gegenüber den Kandidaten, auch nach so einem Vorfall nicht. Wir machen unseren Job, dafür werden wir bezahlt, die Abonnenten haben das Recht darauf, die Leser haben das Recht darauf, dass wir diesen Job machen und damit ist gut. Bei mir ändert das in meiner professionellen Haltung zum Umgang mit Herrn Gedeon überhaupt gar nichts. Überhaupt nichts. Warum sollte das so sein?
Ja, ich würde auch ganz gerne nochmal erwähnen, vielleicht zum Thema Fehlerkultur. Natürlich passieren uns auch Fehler, aber es ist so, dass wir auch mit diesen Fehlern und den Konsequenzen immer transparent umgegangen sind. Zumindest ist das ja auch das, was wir nach außen tragen wollen. Und ich kann mich auch an sehr viel Kritik erinnern von Menschen, die mich aufgesucht haben, mich angerufen haben. Viele Diskussionen, aber es hat in den Diskussionen auch immer zu Ergebnissen oder ist zu Ergebnissen gekommen. Und das ist ja das, was ich auch nach wie vor allen anbiete. Das gilt auch für Christopher Gedeon. Und er hat auch in dem Telefonat die Möglichkeit gehabt und die Tür steht ihm auch jetzt weiterhin offen. Also wir haben auch kein Interesse daran, dass es weiter eskaliert, sondern wie gesagt, wenn er zurück an den Tisch kommen will, gerne. Das Platz ist für ihn da, Tür steht offen. Und wie gesagt, unsere Berichterstattung wird in dem fairen Bereich weiterlaufen, wie wir bisher unterwegs waren.
Was mich ein bisschen beunruhigt hat im ganzen Vorgang ist, dass der Gedeon ja Richter ist. Und der, als Richter, glaube ich, müsste auch die FDGO, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, sehr zu schätzen wissen. Und da spielt die Pressefreiheit eine große Rolle. Und das ist so ein bisschen schwierig, ne? Dass man sozusagen die Presse angreift, weil sie ihren Job macht.
Das ist, glaube ich, das, was jetzt momentan auch so in diesen Stunden einfach da drüber steht eben auch. Ne? Es war ein Frontalangriff auf die Presse und die Pressefreiheit, so würde ich es definieren. Ich kann nachvollziehen, dass Leute kritisch mit uns umgehen. Das ist gar keine Frage. Und wir können mit dieser Kritik auch umgehen. Aber eine pauschale Medienschelte, das ist immer sehr, sehr schwierig. Und gerade in diesen Zeiten ist es sehr, sehr schwierig. Und ich sehe es auch wie du, Rainer. Wer die Pressefreiheit in Frage stellt, wer sie aushöhlt, wer so damit umgeht, der tut der Gesellschaft keinen Gefallen.
Danke, Rainer. Danke, Martin, dass ihr ins Studio gekommen seid, um diesen ganzen Komplex nochmal einzuordnen, der heute nicht nur unsere Redaktion weitgehend beschäftigt hat, sondern auch viele Menschen draußen in Stadt und Landkreis Hildesheim. Wir werden natürlich weiter dranbleiben, erwarten und hoffen, dass Christopher Gedeon irgendwann mit uns inhaltlich wieder diskutiert, mit uns redet. Schließlich steht die Landratswahl an, wo er kandidiert. Jetzt im Anschluss an diesen Podcast kommt direkt das Video, das das Hartz-Forum zeigt, bis zu dem Moment, wo Christopher Gedeon den Saal verlässt. Sie können sich alle nochmal ein eigenes Bild davon machen. Viel Spaß, weiß ich nicht. Schauen Sie sich's an, bilden sich Ihre Meinung und ansonsten bis zum nächsten Mal bei Hartz gehört. Danke.
In weniger als 2 Wochen entscheidet sich an der Wahlurne, wer zukünftig an der Spitze des Landkreises Hildesheim steht. 3 Männer kämpfen um das Amt des Landrats und 352 Männer und Frauen kandidieren für ein Mandat im Kreistag. Nur 64 von ihnen werden ihm am Ende auch wirklich angehören. Wer immer das sein wird, darf künftig darüber mitentscheiden, wo es für die Menschen im Landkreis Hildesheim von jetzt an hingeht. Fragen, die schon in der letzten Wahlperiode zu hitzigen Debatten führten, könnten in den nächsten 5 Jahren erneut Zündstoff bieten. Bewährt sich das neue System im Rettungsdienst oder braucht es ein weiteres Upgrade? Wie geht es weiter mit der maroden Schullandschaft im Landkreis Hildesheim? Haben die Baupläne für die Berufsschulen in der Hildesheimer Nordstadt Bestand oder werden neue Mehrheiten das Millionenprojekt wieder kippen? Stichwort Millionen. Wie umgehen mit 1 Milliarde Euro Schulden bis zum Ende dieses Jahrzehnts? Fragen, die es in sich haben und die wir schon heute Abend diskutieren wollen beim Hatz Forum.
Ja, ich habe gerade gehört, 1 Milliarde Schulden am Horizont. Da möchte man fast sagen, na dann, gute Nacht. Das sagen wir jetzt aber nicht, sondern erstmal herzlichen guten Abend an alle hier. Herzlich willkommen beim Forum der Hildesheimer Allgemeinen der Alfelder Zeitung zur Landratswahl. Sie können nachher auch Fragen an die drei Kandidaten stellen. Am Anfang werden das erstmal mein Kollege Rainer Breder und ich übernehmen. Mein Name ist Thomas Wedig. Wir beide sind in der Redaktion öfter mal mit Kommunalpolitik von Stadt und Landkreis beschäftigt. Und ich darf in dem Rahmen zum Beispiel immer mal wieder schöne, lange Sitzungen hier in diesem wunderschönen Saal des Kreistages miterleben, die schon mal so 6 Stunden dauern. Um das mal in alltagstaugliche Dimensionen umzurechnen, das ist ungefähr so viel wie 4 Fußballspiele am Stück. Ich weiß nicht, ob irgendjemand sich das bei der WM mal angetan hat, 4 am Stück zu schauen, aber dann können Sie das so ungefähr nachempfinden. Wir wollen das heute aber, keine Angst, ein bisschen begrenzen. Ich begrüße aber erstmal die Hauptperson des heutigen Abends. Der kleine Film am Anfang hat schon gezeigt, dass der Landkreis vor ziemlich großen Herausforderungen steht. Und wir wollen einige der Herausforderungen heute Abend zum Thema machen, vor allem aber 3 Menschen vorstellen, die sich zutrauen, künftig eine zentrale Rolle zu spielen, dabei diese Herausforderung zu meistern und die Probleme zu lösen, die damit verbunden sind. Und das sind, wir stellen sie im Detail noch ein bisschen näher vor, das sind Christopher Gedeon, Matthias Brinkmann und Bernd Linnack. Und die haben vielleicht am Anfang erstmal einen kleinen Applaus verdient, einfach für die Tatsache, dass sie kandidieren. Weil dadurch, dass sie kandidieren, haben wir letztendlich die Wahl. Ja, ich habe gesagt, wir wollen das auf 2 Stunden begrenzen. Wie wollen wir das so ungefähr schaffen, Rainer?
Indem wir die Kandidaten dazu anhalten, möglichst kurz und knapp zu antworten. Und wenn das nicht so ist, dann greifen wir ein. Ich habe schon gesagt, auch die Fahnen, dass wir uns unbeliebt machen, das macht mir nichts aus in meinem Beruf. Das ist durchaus nicht unüblich. Ansonsten freuen wir uns erstmal, dass Sie hier sind. Wir müssen uns erstmal entschuldigen, dass hier 5 Männer stehen. Das geht eigentlich gar nicht. Ne? Aber ich habe mir vorgenommen, meine weibliche Seite heute zu zeigen, um es ein bisschen zu kompensieren. Vielleicht hilft das dann. Ansonsten haben wir uns vorgenommen, dass wir keine Redezeit vorgeben, weil wir einfach glauben, dass die Selbstkontrolle bei den 3 Kandidaten so ausgeprägt ist, dass das gar nicht nötig ist. So, wir fangen mal mit der Vorstellung an. Das ist ein bisschen unglücklich. Ich muss mal zwischen Sie beide drängen hier, damit jeder auch weiß, wen ich meine. Hallo, Herr Brinkmann, Sie sind als Erster dran.
Hallo, Herr Breder.
Herr Brinkmann ist Kandidat der Grünen, 56, ne?
Richtig.
Sie wohnen in Lüne, sind auch da im Ortsrat, wenn ich es richtig weiß. Sie sind auch im Gemeinderat. Haben vor ein paar Jahren versucht, Gemeindebürgermeister in Allgäu zu werden. Hat nicht geklappt, aber es hat sich offenbar nicht ermutigt, sonst wären Sie ja nicht hier.
Richtig.
Sie sind von Beruf Sozialarbeiter, haben bei der Stadt Laatzen auch so angefangen, sind da mittlerweile, glaube ich, seit ungefähr 30 Jahren.
Jawohl.
Und leiten das Vorstandsbüro bei der Stadt Laatzen. Denkt man, Donnerwettervorstand, was ist denn das? Das ist eigentlich das, was in den Kommunen als Bürgermeisterbüro ist oder beim Oberbürgermeister das Oberbürgermeisterbüro. Ne?
Genau so ist es.
Wie viele Mitarbeiter sind das so? Wie viele haben Sie da?
13.
13 Mitarbeiter, okay. Mhm. Sie haben 4 erwachsene Kinder, ne? Sind verheiratet. Und jetzt fragt man sich natürlich, Sozialarbeiter, hat der Landkreis einen Sozialarbeiter so dringend nötig? Ist das wirklich so ernst hier die Lage?
Ist das die erste Frage?
Unbedingt.
Unbedingt die erste Frage. Ach naja, das ist ja letztlich nicht nur die Profession als Sozialarbeiter, das ist ja auch das Interesse an der Politik, das ist auch das Interesse an Verwaltung, wie sie funktioniert. Und in den letzten 20 Jahren, die ich dieses Büro letztlich da leite, habe ich ganz viel auch erlebt an Führung, an Verwaltungsführung, direkt an der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung. Und das ist schon auch tatsächlich ein sehr spannendes Feld, was ich jetzt erstmal sozusagen aus dieser ja, Verwaltungsrolle gut beobachtet habe und aber auch viel gesehen habe, wie man es macht. Und ich habe auch gesehen, wie man es nicht machen sollte. Okay. Und von daher habe ich da einiges.
Zur Motivation kommen wir gleich nochmal. Mhm. Manchmal habe ich schon das Gefühl, wenn ich Thomas nach den Sitzungen so sehe, dass der Kreistag vielleicht Sozialarbeit nötig hat, aber da kommen wir auch noch zu.
Ja, wir machen weiter mit Christopher Gedeon. Herr Gedeon, Sie sind parteilos, sind aber aufgestellt vom CDU-Kreisverband, der Sie unterstützt. Die Unabhängigen haben sich auch angeschlossen und unterstützen Sie. Außerdem gibt es auch noch eine Wahlempfehlung, eine Art Wahlempfehlung der AfD, um die Sie wahrscheinlich nicht gebeten haben. Da kommen wir nachher nochmal kurz zu den Umständen. Sie sind 43, wenn sich das nicht sah.
44. Oh. Und ich habe auch Ihrer Zeitung entnommen, dass mich auch ohne Absprache die Freien Wähler auch noch unterstützen.
Auch noch.
Dass Sie das immer nicht mehr vergessen, bitte.
Okay. Also, dass Sie jetzt schon 44 sind, ist sicherlich kein Hinderungsgrund, Sie zu wählen. Da gibt es keine Höchstgrenze. Sie sind Volljurist, arbeiten als Richter am Amtsgericht seit 2016 hier in Hildesheim, sind seit 2017 vor allem für Jugendstrafsachen zuständig. Privat sind Sie verheiratet, haben zwei Kinder im Grundschulalter und Sie haben bei einer anderen Gelegenheit mal erzählt, dass Sie schon sehr früh den Wunsch hatten, so in Richtung Juristerei zu gehen. Es soll sich so zugetragen haben, dass Sie mal in das Poesiealbum eines Mitschülers in der 4. Klasse als Berufswunsch eingetragen haben, dass Sie Rechtsanwalt werden wollen, damals allerdings noch geschrieben mit D, wie man in der 4. Klasse sagt, und nicht mit T. Ist das Legende oder stimmt das?
Das stimmt so, das habe ich ja selbst erzählt.
Ah, okay. Alles klar. Ja.
Okay.
Zur Motivation kommen wir dann.
Der dritte im Bund ist Bernd Lünack. Hallo Lünack.
Hallo Herr Breda.
Der hat hier ein Heimspiel, weil er Landrat ist. Sie hatten es ja wahrscheinlich nicht weit, ne? Sie haben bis eben gearbeitet und sind direkt aus dem Büro hierher?
So ungefähr. Ja, in einer kurzen Unterbrechung nochmal frisch machen.
Alles klar. 56, zwei Kinder geschieden, glücklich liiert.
Richtig.
In Eifel aufgewachsen, dann 2003 nach Himmelstür gezogen. Mhm. Da haben Sie auch angefangen, sich politisch zu betätigen. Erst im Ortsrat, dann im Stadtrat.
Herr Schipanski war dabei, das haben wir neulich festgestellt. Bei meiner ersten politischen Aktion, als ich Unterschriften für den Erhalt der Himmelstürer Badehalle gesammelt habe.
Ist das jetzt schon Wahlbeeinflussung? Das müssen wir mal abwägen hinterher. Sie waren im Rat, dann am Ende Fraktionschef, sind dann gegen Hannover verschwunden, weil Sie im Landtag gewählt worden sind.
Ja, aber ich war Fraktionsvorsitzender, als ich in den Landtag gewählt wurde. Da war ich,
war ich
einfaches Fraktionsmitglied zu Fuß.
Wohlweislich, genau, da gab es schon Vorentscheidungen. Sie sind Verwaltungswirt und Sie waren ziemlich genau jetzt am 1. August 40 Jahre im Landkreis, ne? Weil Sie jetzt als Schubi angefangen haben. Mhm. Ne? Sie zählen allerdings die Jahre im Landtag wahrscheinlich mit, ne?
Ich wusste nicht, dass das eine Ehrung für 40 Jahre im öffentlichen Dienst nach sich zieht. Die ist auch nicht mit einer Alimentation verbunden oder dergleichen. Ja. Das ist einfach nur 40 Jahre her und die Zeit im Landtag zählt da tatsächlich mit dazu.
Und haben Sie sich denn die Urkunde selbst überreicht, rechte Hand, linke Hand?
Oder? Nee, das hat die erste Kreisrätin gemacht. Okay. Ich habe sie auch nicht selbst unterschrieben.
Alles klar. Und bei Ihnen spielt offenbar der Küchentisch im Elternhaus eine große Rolle. Der hat Ihren Weg in die Politik gezeichnet. Mhm. Jetzt fragt man sich, Küchentisch, Elternhaus und jetzt hier, was ist passiert?
Ich bin das Nesthäkchen, der verwöhnte Letzte, wenn man so will. Ich sage auch immer, mein kleiner Bruder ist 7 Jahre älter als ich. Und wenn man am Küchentisch, wo die ganze Familie zusammenkommt, mitreden wollte. Mein Elternhaus ist auch politisch geprägt gewesen. Wir haben politisch diskutiert, ohne in der Farbe zu diskutieren. Aber es ist die Zeit des NATO-Doppelbeschlusses etc. gewesen. Und wenn ich da mithalten wollte, musste ich relativ früh anfangen, die Zeitung zu lesen. Und damit habe ich angefangen und so hat das dann alles seinen Lauf genommen.
Also die Eltern und die Zeitung sind schuld. Damit können wir
leben. So ungefähr.
Ja, drei Kandidaten. Sieht also so aus, als wenn Landrat doch durchaus ein interessanter Job ist, der für viele faszinierend sein könnte. Unser Kollege Joscha Röckers hat im Vorfeld auf diesen Abend mal Bürger gefragt und Bürgerinnen, was sie eigentlich über den Posten wissen und ob ihnen die drei Herren etwas sagen, die sich um diesen bemühen. Den Film schauen wir uns jetzt mal an. Ja, der Landrat, das unbekannte Wesen, könnte man zusammenfassend sagen. Aber wir haben zumindest eins gelernt, der Landrat hat was zu sagen. Man weiß nicht so recht, wo und auf welcher Ebene. Herr Landrat, deckt sich das so mit Ihren Erfahrungen als Landrat, wenn Sie so in der Bevölkerung
unterwegs sind? Meinen Sie, dass einen die Leute erkennen oder?
Eher, dass viele vielleicht gar nicht so richtig wissen, wo ihre Zuständigkeiten sind, wofür ein Landrat verantwortlich ist.
Ich muss das öfter mal erklären, gar keine Frage. Aber viele von denjenigen, die einen einladen, gerade auch wenn es darum geht, gewisse Projekte nach vorne zu bringen, dann wissen die natürlich schon ganz genau, was ein Landrat bewirken kann und was er nicht kann. Da würde ich dann schon unterscheiden. Hier im politischen Raum ganz klar, das wissen die. Ich habe einen selbstbewussten Kreistag, der weiß natürlich auch, dass ich die Beschlüsse des Kreistages auszuführen habe. Eine unheimlich schöne Aufgabe ist, dass man Initiativen setzen kann und versuchen kann, vorzudenken mit Impulsen. Das, denke ich, gehört für mich ganz, ganz klar mit dazu.
Herr Brinkmann, Herr Gedeon, Herr Lünnack wurde, also es ist natürlich nicht repräsentativ, aber wurde bei den Befragten ein bisschen öfter erkannt als Sie und es wussten auch einige noch eher den Namen. Meinen Sie, es gibt einen entscheidenden Amtsbonus, den Herr Lünnack hat?
Es wäre ja schlimm, wenn der Amtsinhaber nicht bekannter wäre, oder?
Ja, das ist schon klar. Also das ist schon nur, wie wir starten von einem ganz anderen Punkt. Das muss man ganz klar sagen. Und dann muss ich auch sagen, Sie haben mit einem Foto geworben, was sozusagen 3 Jahre alt ist. Da kann mich keiner drauf erkennen.
Okay, das, das stimmt. Deswegen wurden Sie auch der CDU zugeordnet.
Kein Unterschied zu erkennen.
Jetzt kommen wir zur Motivation. Herr Brinkmann, warum tun Sie sich das eigentlich an? Das ist ja unheimlich viel Aufwand. Ne? Man sieht die ja ständig auf irgendwelchen Reels in irgendwelchen Ortschaften. Sie treffen ständig andere Leute. Manchmal stehen sie auch im Fluss und nehmen ein Reel auf. Das hat meine Familie sehr beeindruckt zu Hause, als ich das gezeigt habe, auf Bevorratung den Abend. Guck mal, hier steht sogar am Fluss der Mann. Was macht der da? Was treiben Sie an? Warum ist das ein Ziel, Landrat zu werden? In einer schwierigen Lage zugegeben, auch noch im Landkreis Hildesheim.
Das werde ich tatsächlich relativ häufig gefragt. Aber ich habe eine ziemlich klare Vorstellung davon, was in Zukunft auf uns zukommt. Das ist das Thema Klimawandel, die Folgen davon. Das ist die Hitze, die Dürre. Wir haben sie alle erlebt. Wir erleben sie noch. Das sind die Starkregenereignisse und all das. Das ist das, was unser Leben, unser Alltag viel stärker bestimmen wird in den nächsten Jahren, als uns das lieb ist. Der nächste Punkt ist tatsächlich die gesellschaftlichen Veränderungen, die ich mit Sorge beobachte. Die Unterschiede zwischen Arm und Reich, die werden immer größer. Und die Zugänge zu Bildung, die Zugänge zu Wohnraum, die Zugänge zur Gesellschaft ist für arme Menschen, für benachteiligte Menschen ungleich schwerer. Und das ist das, was mich unheimlich ärgert. Und das ist was mit Menschen macht, da leiden Menschen und das ist das, was mich ärgert. Aber es ist auch tatsächlich der volkswirtschaftliche Schaden an der Stelle, der da entsteht und der ärgert mich an der Stelle genauso.
Aber sind Sie als Landrat da nicht nur einer von 65? Das höre ich ja öfter, habe ich auch bei Ihren Amtsverständnisvorträgen öfter schon gehört. Ich bin ja nur einer, also jetzt bei allen dreien. Ich bin ja nur der Chef der Verwaltung. Sie haben ja eben gerade Ihre Ziele genannt, Klimaanpassung, Klimawandel, Berufschancen, Armut. Ist das nicht rechtlich eigentlich eine Latte zu hoch für einen Landrat?
Nee, aber weil genau das für die Erreichung von diesen Zielen brauchen wir eine starke Kreisverwaltung. Und um diese Kreisverwaltung werde ich mich kümmern. Und bei der Stadt Laatzen, wo ich seit 30 Jahren arbeite, da habe ich mich um Steuerungssysteme, da habe ich mich um Führungsleitbilder, da habe ich mich um Leitbildentwicklung insgesamt sehr aktiv gekümmert und konnte die Verwaltung immer so ein Stückchen auch weiterdrehen. Das hat mich motiviert, das finde ich sehr, sehr gut. Und das sind Erfahrungen und das ist auch mein Herzblut an der Stelle und das bringe ich hier mit für diesen Posten, da habe ich richtig große Lust zu, das eben einzubringen und deswegen finde ich das eine sehr reizvolle Aufgabe, wo ich, glaube ich, sehr gut wirken kann.
Sie haben das gerade so nebenbei. Sie haben das gerade so nebenbei erwähnt, Sie werden sich um die Kreisverwaltung kümmern. Ich habe auch von Ihnen schon Sätze gehört, wie Sie finden, dass die Führungskräfte in der Kreisverwaltung den Mitarbeitern mehr Orientierung bieten sollten. Könnte man durchaus als Kritik an Landrat verstehen.
Klar.
Wie können Sie das mal konkretisieren?
Naja, was soll man sagen? Ich finde, man kann an so ganz unterschiedlichen Stellen, finde ich, von außen beobachten, dass diese Kreisverwaltung Schwierigkeiten hat, richtig wirksam zu sein. Also wenn man lange auf Anträge warten muss, wenn man lange auf Bescheide von Anträgen warten muss, wenn die Beschwerdezahlen für das Jugendamt größer werden in den letzten Jahren und wenn...
Wo sind da die Anhaltspunkte?
Ja, das ist, habe ich aus einer Drucksache, also die Ombudsstelle hat das berichtet im Frühsommer, dass da die Zahlen in den letzten Jahren gestiegen sind. Und das ist auch was, was ich auch erlebe im Dialog mit Jugendhilfeträgern, die sagen, nicht erst seit der Kürzung des Jugendhilfeetats im letzten Jahr gibt es eine Verunsicherung bei den Kolleginnen und Kollegen im Jugendamt. Die sind relativ schwer zu erreichen. Und das sind alles so Symptome, wo ich so merke, ich spüre eine gewisse Mutlosigkeit möglicherweise in der Verwaltung. Ein vielleicht noch setze ich noch oben drauf, wenn der Gemeindebrandmeister der Gemeinde Algermissen, wenn der öffentlich sagt, er hat große Schwierigkeiten gerade mit dem Amt für Bevölkerungsschutz. Und dann denke ich halt auch an der Stelle, es ist, wir müssen da an der Stelle gucken. Und die Führungskräfte, das sind die Punkte, das sind die Menschen, an denen man als Verwaltungschef wirken kann. Das sind die Hebel für das gute Outcome in der Verwaltung.
Sie haben gerade gesagt, Sie spüren eine gewisse Mutlosigkeit. Ich spüre gerade so die ersten Vibrationen zwischen Ihnen beiden.
Vielleicht auch noch die Plätze tauschen.
Ich habe noch eine Frage. Wie war das eigentlich? Ich meine, wenn man so mit, wie Ihre Partei, Fraktion mit der SPD eine Koalition bildet und der Landrat letztlich auch als Mitglied, sind Sie eigentlich Mitglied der Mehrheitsgruppe in dem Fall? Ja, ne? So. Und dann kommen die Grünen und sagen, wisst ihr was, den Lünnack, wir stellen eigene Kandidaten auf. Ist das nicht auch ein Zeichen von großer Unzufriedenheit? Also, dass die Grünen, hat das nicht auch ein bisschen geknirscht im Gebälk?
Das ist jetzt eine Frage an mich?
Ja, klar. Dass das beim Lünnack knirscht, das klären wir noch, das sehe ich auch.
Also, dass das zur Diskussion geführt hat, völlig klar. Aber die Bündnis 90 Die Grüne ist eine selbstbewusste Partei mit eigenen Leuten, die sich das durchaus zutrauen, auch einen eigenen Kandidaten ins Rennen zu schicken. Also von daher, das darauf zu kaprizieren, es gab da eine erfolgreiche Koalition in den letzten Jahren und das muss jetzt immer alles so weitergehen. Also da haben wir schon auch den Mut, tatsächlich ja selbstbewusst zu sagen, ja, das können wir selber, vielleicht wir können das auch besser.
Okay.
Herr Gedeon, kommen wir zu Ihnen. Sie sagen, Richter sei der schönste Beruf der Welt, der Beruf, den Sie jetzt gerade ausüben und macht Ihnen viel Spaß. Da fragt man sich natürlich, warum wollen Sie jetzt Landrat werden?
Ja, Objektivität, Neutralität und Fairness sind die Grundpfeiler meiner beruflichen Tätigkeit und diese Werte möchte ich auch gerne in das Amt des Landrats einbringen. Ich bin seit meiner Nominierung, seit circa einem Jahr, viel im Landkreis unterwegs und ich habe verstärkt das Gefühl wahrgenommen, dass die Leute sagen, es ist etwas aus der Bahn geraten und dass das Vertrauen in den Staat und auch in Teile der Presse erodieren. Ich selbst, Sie hatten ja kurz schon meine in Anführungszeichen Unterstützer angesprochen, ich selbst lasse mich von keinerlei politischer Couleur einvernehmen, sondern ich streite alleine für meine Interessen. Deswegen bin ich ja auch parteilos. Ich suche nicht die Unterstützung von Parteien, sondern ausschließlich von den Wählerinnen und Wählern. Und ich freue mich da sehr, dass im Laufe der Zeit viele Menschen auf mich zugekommen sind und auch den Dialog mit mir suchen. Und ich würde mich da auch weiter über den Austausch mit Herrn Brinkmann und Herr Lünnack in der Sache freuen.
Sie haben mehrfach erklärt,
Ich wollte noch kurz zu Ende reden. Leider ist mir erst am Samstag bekannt geworden, dass dem Redakteur von der Hildesheimer Zeitung, dem das hier anvertraut wurde, die Berichterstattung, diffamierende Äußerungen über meine Person im Internet gefallen. Ich konnte darüber heute erst mittags mit dem Chefredakteur der Hildesheimer Zeitung sprechen. Und daneben ist es so, dass einer der Diskussionsteilnehmer mir in einer E-Mail angekündigt hat, schriftlich falsch über mich zu berichten, wenn ich mich nicht entsprechend seinen Wünschen verhalte. Das sind Umstände, die dazu geführt haben, dass ich persönlich den Eindruck gewonnen habe, dass hier in diesem Format die Neutralität, eine faire Diskussion und auch eine objektive Berichterstattung nicht gewährleistet sind. Und deswegen entscheide ich mich, im weiteren Verlauf nicht mehr an dieser Diskussionsrunde teilzunehmen. Ich stehe selbstverständlich jederzeit für einen Austausch mit den beiden Kandidaten zur Verfügung und würde mich freuen, wenn wir in einem anderen neutralen Format die drängenden Probleme unseres Landes.
Ich glaube, wir sollten erst mal was zu sagen.
Wünsche ich einen schönen Abend und bedanke mich.
Was zu sagen.
Ich wünsche trotzdem alles Gute für den weiteren Wahlkampf. Mhm. Wir sehen uns bestimmt bei anderen Gelegenheiten.
So. Ganz kurz fürs Publikum, damit Sie überhaupt wissen, worum es geht, weil ich glaube, es weiß eigentlich kaum jemand, worum es geht. Es geht darum, dass es einen Internetpost einer Gruppe gab. Gab einen Internetpost einer Gruppe Bürger gegen Rechts, Leine Bergland. Da wurde thematisiert, dass Herr Gedeon parteilos ist, aber auf dem Ticket der CDU fährt, so könnte man es, glaube ich, formulieren. Und das Zweite war, dass eben hinterfragt worden ist, warum er sich von dem AfD-Wahlaufruf, der es war, ich habe selber geschrieben, daher kann ich das beurteilen, nicht distanziert. Das war es. Ein Kollege von uns, der hat das geliked. So. Nun ist es so, dass der Kollege natürlich auch Staatsbürger ist. Er ist nicht nur Redakteur. Insofern finde ich, hat er auch das Recht auf eine eigene Meinung. Das Zweite ist aber... finde ich, dass der Kollege tatsächlich erstmal schreiben muss und dass man ihn an seinem Artikel messen müsste und nicht daran, dass man das Gefühl hat, da könnte irgendwas im Argen liegen. Insofern wundere ich mich über den Auftritt, das hat der Gedeon selbst so entschieden. Wir finden es schade. Den zweiten Hinweis, der dagegen war, mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen, da er es aber auch nicht ausgeführt hat und da er als Jurist eigentlich wissen müsste, dass man vielleicht erstmal darüber redet, worum es da geht. Keine Ahnung, was er damit gemeint hat. Wir wissen von nichts. Sie wahrscheinlich auch nicht, ne?
Ich bin gerade ein bisschen geplättet und jetzt sind wir schon in einer Diskussion plötzlich gelandet. Also ich habe den Post, den kenne ich nicht. Sie erleben mich gerade ein bisschen sprachlos, aber wir kämpfen dieser Tage sehr für die Demokratie. Ich gucke jetzt mal zu Matthias Brinkmann rüber. Und zur Demokratie gehört für mich unbedingt eine Pressefreiheit dazu und auch das Auseinandersetzen mit Presse. Und vor allen Dingen Wählerinnen und Wählern Antwort zu stehen. Und deswegen bin ich heute Abend hierher gekommen und hätte mir gewünscht, dass wir das hätten alle tun können.
Haben wir eben gerade...
Entschuldigung, Herr Brinkmann.
Also ich bin tatsächlich auch sehr erschrocken, das ist, kam für mich genauso überraschend. Wir haben eben gerade noch darüber gesprochen, wie froh wir in der Politik eigentlich sein können für dieses Format hier heute, weil wir eine Chance haben, tatsächlich vor vielen Menschen zu sprechen und auch zu diskutieren, auch nochmal Fragen zu hören. Das finde ich ein sehr, sehr gutes, sehr spannendes Format. Und zum Thema Presse, also wie oft wir uns über die Presse ärgern, und das geht jeder anderen Partei genauso, das weiß ich, weil irgendetwas drinsteht, was uns nicht gefällt. Also das ist immer so, und ich glaube, wenn die Presse so arbeitet, dass sich alle immer irgendwie gleichmäßig ärgern, ja, dann machen sie wahrscheinlich auch nicht viel verkehrt.
Entschuldigung, ich bin nicht in der Rolle des Moderators, aber darf ich mal die Frage stellen, war das vorher bekannt oder?
Also bekannt war, wenn ich das sagen darf, der Anruf beim Chefredakteur und die Diskussion über den Post. Ansonsten war nichts bekannt. Wir haben auch eben ja, Sie haben das ja gesehen, wir haben uns ein bisschen vorbereitet, miteinander geredet, da gab es auch keinen Hinweis. Aber Herr Gedeon ist ja ein erwachsener Mann, der muss wissen, was er tut. Wir wollten ihm die Gelegenheit geben, ihn besser kennenzulernen. Er hat die Gelegenheit nicht genutzt. Vielleicht denkt er, es gibt bessere Formate, hat er ja gesagt. Wenn er das noch bis zur Wahl irgendwie findet, das Format. Wir finden es schade, denn tatsächlich macht zu dritt einfach mehr Spaß. Also.
Ja. Aber was sollen wir machen? Wir machen einfach eine kleinere Runde weiter. Herr Gedeon steht natürlich für Sie. Herr Gedeon steht natürlich für Sie weiter auf dem Wahlzettel. Er verpasst jetzt natürlich die Möglichkeit, seine Position hier heute noch deutlich zu machen. Aber dann haben Sie umso mehr Zeit.
Und Sie vor allem. Also, wir kommen...